Wir haben vor etwa 12 bis 14 Jahren schon einmal über dieses Thema gesprochen, aber wir wollen es heute aus einer etwas anderen Perspektive betrachten und deshalb schlagen wir 4. Mose Kapitel 22 auf und lesen die ersten 5 Verse. Vierten Mose 22, Abvers 1, wo es heißt, und die Kinder Israel brachen auf und lagerten sich in den Ebenen Moabs, jenseits des Jordan von Jericho. Und Balak, der Sohn Zippors, sah alles, was Israel den Amoritern getan hatte. Und Moab fürchtete sich sehr vor dem Volke, weil es groß war. Und es graute Moab vor den Kindern Israel. Und Moab sprach zu den Ältesten von Midian, nun wird dieser Haufe alle unsere Umgebungen abfressen, wie das Rind das Grüne des Feldes abfrisst. Und Balak, der Sohn Zippors, war zu jener Zeit König von Moab. Und er sandte Boten zu Bileam, dem Sohne Beors, nach Bethor, das am Strome ist und das Land der Kinder seines Volkes, um ihn zu rufen, und er ließ ihm sagen, siehe, ein Volk ist aus Ägypten gezogen, siehe, es bedeckt die Fläche des Landes und es liegt mir gegenüber. Soweit. Die hier verlesene Geschichte Bileams ist uns wohl allen soweit bekannt, so dass die Unterweisungen und die Ermahnungen der Heiligen Schrift, die darin auch für uns enthalten sind, bis ins Neue Testament hereinreichen, nämlich bis Offenbarung 2, Vers 14, dem letzten Buch des Neuen Testaments. Dort wird gesagt, dass die Handlungen Bileams bereits zur Lehre der Nikolaiten geworden waren. Gott aber wertete dies als Götzendienst und Hurerei, weil diese Lehre zum Inhalt hatte, die Erretteten und die Unerretteten, Midian und Israel, in einer Gemeinde als eine Einheit zu sehen. Diese Lehre wird heute noch als ein Bestandteil bestimmter Denominationen festgehalten. Das ist dort, wo die Gottlosen und Errettete am Mahl des Herrn teilnehmen. Die Bibel lehrt es als Lehre der Nikolaiten. Der Wandel im Ungehorsam gegen die Gebote des Herrn werden uns in der Geschichte in allem Ernst vor Augen gestellt. Nun zum eigentlichen Text. Nach sehr, sehr vielen Umständen gelangten, wie wir die Geschichte Israels durch die Wüste kennen, diese Kinder Israel bis in das Grenzgebiet des verheißenen Landes. Das zeichnet hier unsere Geschichte. Und die Israeliten schlugen ihre Zelte auf. Daselbst waren sie in den Gefilden, in den Gegenden, in den Ebenen Moabs, in dem Gebiet der Moabiter. Und der Moabiter König namens Balak sah plötzlich das große und gewaltige Volk Israel mit unzähligen Zelten, und da fürchteten sie sich sehr. Sie hatten nichts Gutes geahnt. Ich glaube, das ist immer so in unserem irdischen Leben. Wenn wir mit Jesus Christus nicht in der Versöhnung gefunden werden, dann haben die Menschen allerwenigstens im Unterbewusstsein eine böse Ahnung. Denn irgendwann erwischt sie Gott. Und wenn es erst am großen weißen Thron ist, aber er wird sie mit Sicherheit erwischen. Darum sandte er, dieser Balak, eiligst Boten zu Bileam. Das war nach dem Flusse Euphrat. Das war ein ganzes Stück. Und ließ ihm sagen, wörtlich, siehe, ein Volk ist heraufgezogen aus Ägypten. Siehe, das zweite Mal siehe, es bedeckt die Fläche des Landes und liegt mir gegenüber. Und nun, komme. Komme doch und verfluche mir dieses Volk, denn es ist stärker als ich. Vielleicht gelingt es mir, dass wir es schlagen und ich es aus dem Lande vertreibe, denn ich weiß, wen du gesegnet hast, der ist gesegnet, und wen du verfluchst, der ist verflucht. Vers 6. Mit diesen Worten gebraucht der Satan den Balak, um über den Bileam das Volk Israel zu verderben. Das war die Absicht des Feindes. Das hat er sich zum Ziel gesetzt. Und zugleich erkennen wir aus der Gesamtheit der Begebenheit völlig klar, dass Bileam, den Gott Israels nicht allein nur gut, sehr gut kannte, sondern eine ganz bestimmte Verbindung zum lebendigen Gott beständiglich unterhielt. Auch wusste Bileam sehr genau, wie der Herr sein Volk, sein irdisch Volk, mit großer Macht und starkem Arme aus Ägypten geführt hatte. Hätte Bileam in seinem Herzen recht vor dem lebendigen Gott gestanden, dann würde er die Boten des Königs Balak gar nicht angenommen haben. Auch wäre ihm, hätte er recht vor seinem Gott gestanden, sofort bewusst gewesen, Gott wird nie zulassen, dass dieses mit starker Hand aus Ägypten gerettete Volk von mir verflucht werden kann und darf. Aber weil Bileam in seinem Herzen geteilte Dinge duldete, da fehlte es in seinem Leben an wahrer Gottesfurcht. Er fürchtete Gott, aber nicht gottesfürchtig, wie wir gleich sehen werden. Und wo immer die Furcht Gottes fehlt, wird es auch in anderen Lebensbeziehungen an Klarheit vor Gott fehlen und gebrechen.
Die Antwort Bileams bringt das gespaltene Herz lediglich ans Licht, wo er sagt, zu den Boden, die ihn beauftragt haben, Israel zu verfluchen. Da sagt er, übernachtet ihr hier diese Nacht, und ich werde euch Antwort bringen, so wie Jehova Gott zu mir reden wird. Wie viele Gläubige gleichen auch hierin dem Bileam. Der Mangel, in tiefer Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus zu leben, lässt sie gegenüber den Dingen der Finsternis völlig verblendet sein. Kein Licht. Mangel an tiefer Gemeinschaft mit Jesus lässt Licht über die Dinge, was Finsternis ist, sein. Bei Bileam ein brabantes Beispiel. Oder anders gesagt, wir wollen es jetzt von der anderen Seite besehen. Ein geteiltes Herz hat nicht genügend Licht. Punkt. Bileam wollte mit Gott reden. Aber Gott kommt dem Bileam zuvor. Gott redet jetzt mit Bileam und sagt, da sagt Gott, wer sind diese Männer bei dir? Nicht so, dass Gott nicht gewusst hätte, wer die wären. Das wusste der besser wie der Bileam. Aber er stellt ihm hier eine Frage, wer sind die Männer? Mit dieser Frage, wer sind die Männer, die zu dir gekommen sind? Wird das Herz des Bileam erneut offenbar und fragt nach seinem Besuch. Gott wird sich wahrscheinlich das noch erlauben dürfen, nach dem Besuch des Bileam zu fragen. Ich meine schon. Das tut Gott, um sein Herz zu prüfen. Und da erzählt Bileam dem lebendigen Gott, was die Boten Balaaks wollen. In Vers 12 antwortet Gott, und diesen Vers 12, den wollen wir uns merken, weil er hier das Fundamentale des Willens Gottes beinhaltet. Du sollst nicht mit ihnen gehen. Du sollst das Volk nicht verfluchen, denn es ist gesegnet. Mit diesen Worten hatte Gott so deutlich geredet, dass kein Missverständnis, kein Misston darin enthalten war. Die Antwort Gottes war zugleich aber auch ein völlig klares Verbot. Das musste Bileam reichen. Und Bileam hat's verstanden. Zunächst geht Bileam nicht mit den Boten, sondern unterwirft sich Gottes Weisung. Das ist das Erste. Und da müssen wir die Frage aufwerfen, geschah dieses sein Verhalten aufgrund aus Gottesfurcht? Und da müssen wir sagen, nein. Denn der weitere Verlauf dieser Geschichte zeigt die Gesinnung Bileams. Ganz klar.
Er sagt, und jetzt hören wir, Vers 13, geht in euer Land. Das wären sie auch gegangen, wenn er sich anderer Worte bedient hätte. Denn Jehova hat sich geweigert, mir zu gestatten. Das sind Worte. Jehova Gott hat sich geweigert, mir zu gestatten, Böses zu tun, hat er nur nicht gesagt, mit euch zu gehen. Warum, sagt er, Jehova hat sich geweigert? Mir zu gestatten. Warum sagt er den Boten nicht klipp und klar, bei ihrem Ankommen bereits, aber allerspätestens hier an diesem Zeitpunkt, ich weigere mich, mit euch zu gehen, denn Gott will es nicht und ich weiß es genau. Da wäre sie am ersten Tag los gewesen. Warum sagt er das nicht? Sein Herz war gespalten. Nicht wegen zwei Herzkammern, rechts und links. Denn aus der Dissonanz seines Herzens wird ersichtlich, dass er nur zu gern mit ihnen gegangen wäre. Aber dieser Gott war's, der gestattete es ihm nicht. Bileam ging nicht, weil er sich vor den Folgen des Zornes Gottes fürchtete. Das war seine Furcht vor Gott. Hätte er zuerst klar Front bezogen über die Frage des Willens Gottes, dann hätte er Gottesfurcht gehabt. Aber die hatte er nicht. Und weil er keine Gottesfurcht hatte, genau darum redete er in einer Weise, wie sich's vor Gott nicht geziemt. Sein Herz zog ihn nach Moab. Was gab's denn in Moab? Es zog ihn nach Moab wegen der Geschenke, die der Balak ihn in Aussicht gestellt hatte. Vers 7. Aber die Angst vor Strafe Gottes hielt ihn davor zurück. Er erwog es in seinen Herzen, ja, nein, ja, nein, ja, nein. Nicht wahr? Und das Nein gewann noch. Warum? Weil er Unklarheiten in seinem Herzen duldete. Welch eine Verantwortung haben wir, wenn wir unklare Dinge in unseren Herzen dulden. Ein Herz, welches den Herrn Jesus heute liebt, liegt solches nicht, was Bileam tat, was Bileam redete. Und weil sein Inneres nicht fest, aber dafür gespalten war, redete er in Zwiespältigkeit. Was das Herz voll ist, sagt das Neue Testament, wird der Mund übergehen. Weil er in der Zwiespältigkeit redete, kamen die Boten Balaks
des Königs der Moabiter zum zweiten Mal. Balak wollte, dass sie zum zweiten Mal kämen. Darum redete er aus dem Nein seines Herzens zu Gott. Und der Satan, der wusste ganz genau, dass Bileams Herz den Lohn der Ungerechtigkeit, 2. Petrus 2, Vers 15, der Petrus geht darauf ein, von Herzen liebte. Die Bibel sagt, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder lieben wir den Lohn der Ungerechtigkeit oder Jesus, den Herrn. Jetzt, da kam er mit den angesehensten und höchsten Fürsten. Die zogen vom Euphrat links in Richtung zu dem Bileam. Aber mit der gleichen Mitteilung. An der Mitteilung selbst hatte sich nichts geändert. Der Lohn für Bileam war lediglich größer geworden. Und das war wiederum im Sinne Bileams. Und der Seelenfeind hatte genauest verstanden, als Bileam sagte, der Herr hat sich geweigert, mir zu gestatten. In Präzisionsarbeit hatte Satan erspäht, dass Bileam doch lieber gegangen wäre. Nicht allein unser Gott schaut das Herz an, sondern auch der Feind. Das wollen wir aus dieser Geschichte klar, vernehmlich lernen. Darum lässt Balak sagen, lass dich doch nicht abhalten, zu mir zu kommen. Ist das nicht eine herrliche Botschaft eines Gottlosen? Bileam, komm, sei kein Frosch, lass dich doch nicht abhalten, wo ich dir jetzt so viel Ehre erweise und die Fürsten zu Moab zu dir sende. Wie kannst du denn dann, da wirst du doch nicht Nein sagen, ich kenn dich doch. Mit welch einer List vermag der Teufel Gebrauch zu machen, dann, wenn er den Zustand unserer Herzen kennt und unsere Herzen geteilt sind. Aber wie ernst ist diese Geschichte, diese Mitteilung letztlich für uns alle? Mit einem ungeteilten Herzen zu Christus, mit einem ungeteilten Herzen zu Christus plagt sich ein Satan nicht ab. Braucht keine Angst zu haben. Da haut er ab. Seine Bemühungen, die Bemühungen des Feindes, sind einzig nur dort, wo unsere Herzen nicht hundertprozentig für Christus schlagen. Wenn wir noch andere Dinge in unseren Herzen dulden als Christus allein. Sobald er aber sieht, der Feind, dass unser Mund die Versuchung abweist, das Herz aber des Feindes Verlockungen folgen möchte, werden seine Versuchungen und Anläufe nicht aufhören. Wie viel hängt doch davon ab, dass wir mit einem wahrhaften Herzen vor dem lebendigen Gott, unserem Herrn, stehen. Dann werden wir auch den Sieg über die Anläufe des Feindes haben. Nun, beim zweiten Besuch der Boten Balaks antwortet Bileam: Wenn mir Balak sein Haus voll Silber und Gold gebe, so vermöchte ich den Befehl Jehovas, meines Gottes, so vermöchte ich nicht den Befehl Jehovas, meines Gottes, zu übertreten. Kleines oder Großes zu tun. Vers 18. Auf den ersten Blick dieser Worte könnte man meinen, Bileam habe wirklich gut, fromm, ausgezeichnet gesprochen. Aber wir wollen das untersuchen. Dem aber war nicht so. Mit seinem Munde redete er äußerst fromme Worte. Sein Herz aber bewegte sich bei den Geschenken Balaks. Das ist das Problem. Hier kommen wir wiederum zu einer Erkenntnis. Fromme Worte tun's nicht. Wäre Bileams Herz vor Gott in Ordnung gewesen, hätte er die Boten Balaks wie beim ersten Besuch spontan zurückgeschickt, weil er den Willen des lebendigen Gottes wusste und kannte. Wie verhält es sich nun beim zweiten Besuch und was redet er nun? Vers 19. Da sagt er, der Bileam, der Doppelgänger: Und nun bleibe doch hier, auch ihr diese Nacht. Der ist wegen der Geschenke halb verrückt geworden, dieser Bileam. Und ich werde erfahren, was Jehova Gott ferner mit mir reden wird. Wir müssen hier fragen, was hatte denn Gott überhaupt noch anderes mit ihm zu reden, als das, was er gesagt hatte? Hatte denn der Herr, der Allmächtige, nicht völlig klar mit ihm geredet, du sollst nicht mit ihnen gehen? Kannte Bileam etwa den Willen Gottes noch nicht? Das kann man uns nicht erzählen. Ganz sicher kannte er ihn. Und er kannte ihn jetzt besser wie vor dem ersten Mal. Und warum sendet Bileam die Boten jetzt beim zweiten Mal nicht spontan zurück? Weshalb anerkannte er nicht das, was da sein Herz erfüllt? Damit hatte er zugleich auch den Lohn der Ungerechtigkeit lieb, denn was wir lieben, haben wir im Herzen und nicht in der Fußzehe. Der Geist der Welt beherrschte ihn und er liebte es. Sonst hätte der Geist der Welt ihn nicht so im Griff gehabt.
Geschwister, was wir lieb haben, beherrscht uns. Sein Mund redete Worte von frömmigem Gehorsam, aber sein Herz war von dem lebendigen Gott weit entfernt. Sagt nicht das Alte Testament bei Samuel, Gehorsam ist besser als Schlachtopfer? Sein Verlangen war nach vergänglichem Silber, nach vergänglichem Gold. Seine Worte aber, als ob sie keinen Wert für ihn hätten, das war sein Theater, was er vor Gott und Menschen spielte. Das Theatrum Biliams könnten wir diese Kassette benennen. Das ist ein Muster für einen Menschen mit geteilten Herzen zu Gott. Und das war auch der Grund dafür, die Boten noch einmal über Nacht bei ihm unterzubringen, weil die Hoffnung seines Herzens dahin ging, der Herr würde ihn diesmal gestatten, was er beim ersten Mal nicht tat, doch noch mit nach Moab zu gehen. Obgleich Biliam Gottes Willen ganz genau kannte, wollte er den Herrn erneut danach fragen. Das sagt er ihm. Aber das zeigt doch nur die Unwilligkeit des Herzens, den Weg Gottes gehen zu sollen. Es war das Erfragen nach dem gut bekannten Weg. Neutestamentlich, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Aber nur zu oft geschieht dieses Verhalten Biliams auch bei Gläubigen. Und das in unseren Tagen. Mehr als in den letzten 100 Jahren. Man fragt nach dem rechten Weg, den man geistlich genau kennt. Auch und des Weiteren kennt man den Willen des Herrn sehr wohl. Aber man hat, wie man sagt, keine rechte Lust dazu. Bibel lesen, beten und das Wort gehen, gehorsam sein, keine Lust dazu. Was sagt die Bibel? Habe deine Lust an dem Herrn, ihn zu tun, weil man sich erlaubt, ein geteiltes Herz zu haben. Man sagt's natürlich nicht. Ich habe keine Lust, den Willen des Herrn zu tun. Diesen Satz sagt man nicht. Ich habe keine Lust. Haben das sicherlich alle schon gehört. Ein arglistiges Herz findet darum bessere Worte. Man sagt, um keinen Preis in der Welt will ich den Herrn Jesus aufgeben. Wenn ich nur wüsste, was der Wille des Herrn sei, ich würde ihn sicher tun. Das ist schon Spitze von Heuchelei.
Das mag nach außen hin Gott ergeben klingen. Die Unwilligkeit des Herzens ist ebenso erkennbar wie bei Biliam. Ein Beispiel dazu. Ein Gläubiger wollte sich geschäftlich selbstständig machen. Sein Gewissen als Kind Gottes sagt ihm, dass die ihn hierzu leitenden Gründe nicht nach dem Geiste Gottes sind. Bei solchen Vorgängen sind immer, ich sage das noch einmal, sind immer Hochmut, Weltsinn, Geldliebe, Neid, Rachsucht, Unzufriedenheit mit dem eigenen Lose und dergleichen die Triebkraft seines Vorhabens. Man weiß ganz genau, wie das Wort Gottes solche Beweggründe beurteilt. Aber sein Herz ist von seinen eigenen Gedanken weitest erfüllt, dass er es gar nicht mehr überwindet, davon Abstand zu nehmen in eigener Verantwortung des Rechts vor Gott. Was tut er? Man erkundigt sich mit demütigen Worten bei Brüdern und fragt um Rat. Er sagt, die Sache sei ihm nicht völlig klar und wisse nicht ganz genau, wie er es richtig machen soll und wie denn die Brüder überhaupt darüber denken. Als die Brüder das hören, da raten sie ihm ab. Erstens, die Brüder erschrecken ließenden großen Schulden, die damit verbunden waren. Und zweitens, weil dann, wenn er das macht, für ihn keine Zeit mehr für Jesus sei. Also, sie raten ihn ab. War dieser Mann mit seinem Problem fertig? Nein. Jetzt hat's erst begonnen. Er geht und sucht jetzt andere Brüder, von denen er meint und glaubt, die können mich in meinem Sinne bejahen. Also ist er auf der Suche zu denen. Und solches finden sich immer, die meist kein ungeteiltes Herz zum Herrn besitzen. Solche gibt's in jeder Gemeinde. Gelingt ihm sein Vorhaben, ist er hoch erfreut und redet sich selbst ein, also Selbstbetrug, dass nun alles in Ordnung sei. Und wir sagen, du bist ein armer Tropf, weil du den Willen des Herrn wusstest, wie einst Biliam, aber weiter fragst, bis du dort landest, wo du nicht hin willst. Er kennt den Willen Gottes und fragt gleich dem Biliam andere wiederholt nach Rat. Auch das ist ein Fragen nach dem bekannten Weg, nach dem ihm bekannten Weg, und verrät die Unwilligkeit seines Herzens, das dem Herrn Wohlgefällige zu tun. Unwilligkeit liegt vor. Unter der Vorgabe schöner, frommer Worte versteckt sich sein eigener Wille, sprich Eigenwille, in Biliamscher Halsstarrigkeit und sonst gar nicht. Wie so traurig ist ein solches Kind Gottes heute? Die üblen Folgen solchen Zustandes und solchen Weges, solcher Wegbegehung überhaupt, sehen wir bei Biliam. Sein Herz wollte nach Moab. Darum ging er noch einmal zu Gott und fragt nach dem ihm bekannten Weg. Und was sagt der Herr jetzt? Wenn die Männer gekommen sind, dich zu rufen, sagt Gott, dann mache dich auf, geh mit ihnen. Aber, jetzt kommt ein Aber, nur dasjenige, was ich zu dir reden werde, sollst du tun. Erst sagt der lebendige Gott, du sollst nicht mit ihnen gehen. Und jetzt sagt er, gehe mit ihnen. Ist bei Gott Zwiespältigkeit? Nein. Beim Biliam war sie. Verstehen wir jetzt die Geschichte aus dieser Perspektive? Wenn wir erkennen, was in der Zwischenzeit offenbar geworden war, an dem Biliam, wird uns Gottes Handlungsweise nicht befremden. Biliams Worte hatten bewiesen, und das zu genau, dass er entgegen seinem Willen zu Hause blieb. Sein Herz war nach dem Golde Balaks. Er ließ die zweiten Boten übernachten und Gott das zweite Mal befragen, obwohl der Wille Gottes bekannt war. Darum sagt der Herr, gehe. Für Gott gab es gar keinen anderen Weg, weil der Herr nur den freiwilligen Dienst von dir und mir und von Biliam will und wünscht. Und dieser freiwillige Dienst liegt nur und einzig, und Gott will's so, in einem ungeteilten Herzen. Und so wie Biliam ging, geht auch mancher Bruder und manche Schwester den Weg des ungeteilten, des geteilten Herzens mit dem Herrn. Das Ende Biliams finden wir dann in Josua 13, Vers 22, wo es dort wörtlich heißt, es ist eine Tragik, wo es heißt, und Biliam, den Sohn Beors, den Wahrsager, töteten die Kinder Israel mit dem Schwerte. Nebst ihren Erschlagenen im gespaltenen Herzen diente Biliam Gott und zugleich dem Geist der Wahrsagerei. Und weil niemand zwei Herren dienen kann, bringt jedes geteilte Herz letztlich Gericht über sich selbst. Möchten wir doch alle Zeit uns ausstrecken und bestreben, alle Zeit Gottes Herz durch Ungeteiltheit zu erfreuen. Amen.